Es ist für die Kinder Gottes einfach unerlässlich, in der Heiligen Schrift zu Hause zu sein. Wir leben in den letzten Tagen, und da ist ganz besonders notwendig, dass wir unterwiesen sind in der Lehre des Wortes. Und ich bin davon überzeugt, dass wir allein eine Sicherheit in Jesu Armen darin haben, wenn wir gleichzeitig sein Wort, das Wort Gottes, so tief als nur möglich erkennen, festhalten und mit diesem Wort verbunden sind. Wir wollen heute einen Blick hineintun in die Geschehnisse der Endzeit, damit wir von der Lehre her auch da einen bestimmten Überblick haben und einordnen können, die Dinge, die schlussendlich auch uns mit betreffen. Wir schlagen Offenbarung Kapitel 20 auf und lesen da Vers 4. Offenbarung Kapitel 20, Vers 4. Da sagt Gottes Wort: Und ich sah Throne, und sie saßen darauf. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu willen und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihren Stirn und an ihrer Hand. Und sie lebten und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Und wir fahren fort. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Darum glückselig und teilhaftig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Soweit das Wort Gottes. Die Lehrauffassung, deren wir öfters begegnen können unter den Gläubigen, dass die Entrückung in der Verbindung mit der Wiederkunft Jesu erst in der Zeit während oder gar nach der großen Drangsal zu erwarten sei, ist leider weit verbreitet. Die damit verbundene Unklarheit kommt daher, weil man nach Offenbarung 20, Vers 4 bis 6 annimmt, dass die erste Auferstehung in einem einzigen Zeitakt und in einem Augenblick geschehe. Dem ist aber nicht so. Die Heilige Schrift, an die wir uns allein halten können, lehrt nach 1. Korinther 15, Vers 23 eine Stufenweise. Und wenn das Lehre des Wortes Gottes ist, können wir nicht alles zusammenziehen wie mit einem Faden, einem Knoten. Das aber, was in dieser Schriftstelle oft große Schwierigkeiten macht, ist die Frage, wer sind die Sie, die hier erwähnt werden? Sie herrschten mit dem Christus. Wer sind die Sie, die auf den Thronen sitzen? Wenn Welche Gläubigen sind da gemeint? Diese hier Betreffenden finden wir eigentlich mit großer Leichtigkeit im Buche der Offenbarung wieder. Und zwar in Kapitel 6, Vers 9 bis 11 oder 13, Vers 15 oder 14, Vers 12. Aber wer sind nun diese Sie, mit denen wir es ja mit dem Worte Gottes hier zu tun haben? So wie Gott uns jene kennzeichnet, als die Enthaupteten und die, welche das Mahlzeichen nicht annahmen, wie es hier heißt, so kennzeichnet er, unser Herr, uns diese als jene, die auf Thronen sitzen und Gericht halten. Man möchte schon fragen, warum nur sind sie nicht näher definitiv beschrieben? Darum können wir sagen, weil weiter zu ihrer Kennzeichnung nichts nötig ist, nichts nötig war, und wir sie so, wie sie beschrieben sind, in der Offenbarung wiederfinden. Zur Gemeinde wird gesagt, dass die Überwinder mit ihm, Christus, auf dem Throne sitzen. Wir finden das in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 21. Und die Heiligen Gericht halten sollen, wie es in Offenbarung 2, Vers 26 bis 27 oder in 1. Korinther 6, Vers 2 bis 3, wie auch in Judas 14 oder Psalm 149, Vers 5 bis 9 heißt. Darum wenden wir unsere Blicke hin nach Offenbarung 4, Vers 4. Dort sehen wir sie. Die Schar, die ganze Schar des Verherrlichten, Christus, die Schar der Gläubigen. Und zwar in den 24 Ältesten auf den Thronen sitzen. Sie sind die einzigen, die in der Offenbarung auf Thronen sitzend gefunden werden. Warum nur sollen sie uns näher beschrieben werden? Und welchen Grund haben wir, etwa andere, in ihnen zu suchen und zu vermuten? In Vers 4 enthält, oder der Vers 4 enthält, was Johannes sah. Aber in Vers 5 wird uns erklärend gesagt, dass dieses die erste Auferstehung sei. Die erste Auferstehung umschließt alle, die Gesamtschar aller Gläubigen, bis zu diesen Letzten, die uns hier genannt werden. Obgleich sie verschiedenen Familien angehören, denken wir hier an Epheser 3, Vers 15. Da wird von den Familien auch in den Himmeln gesprochen. Die erste Auferstehung ist nicht das Geschehnis einer einzigen Stunde, sondern sie umfasst die gesamte Zeitperiode, und die Gläubigen der verschiedenen Verwaltungen Gottes, hier heißt es, haben Teil an derselben, Offenbarung 20, Vers 6. Sie haben Teil daran. Sie sind im Einzelvorgang nur Teil Auferstehung, die erste Auferstehung oder Auferstehung aus den Toten, nach Markus 9, Vers 9 bis 10, nahm ihren Anfang, als der erste Jesus auferstand. Das ist Christus, der Erstling. Mit ihm nahm die Auferstehung als ein Geschehnis der Verheißung in der Endzeit den Anfang. Kindlein, es ist die letzte Stunde, sagt Johannes. Wir haben es also mit der letzten Stunde bereits schon damals zu tun, als die Urgemeinden ihren Anfang nahmen. Und dazu können wir ganz klar sagen, dass der Herr Jesus für diesen neuen Zeitabschnitt eher der Christus und Erste ist, auf dass er in allem den Vorrang habe, auch der Auferstandenen. Wir lesen das in 1. Korinther 15, 23. Und das, was wir in Christo haben, der erste Mensch, der gleichsam durchs Ziel mittels der Auferstehung kommt, sollte der erste Abschnitt der ersten Auferstehung sein. Der erste Abschnitt der ersten Auferstehung. Jesus leitet ihn ein. Dadurch, dass Christus, der Sohn Gottes, hier im Fleische erschienen ist, der aber litt und starb und sich in den Tod begab, und aufgrund der Tatsache, dass er Sohn Gottes war, aus den Toten auferstehen konnte, haben wir in ihm den ersten Menschen, der bewies, dass ein Toter auferstehen kann. Beweisführung in dem Kapitel von 1. Korinther 15. Damit sitzt der erste Mensch auf dem Throne. Und damit ist die Beweisführung angetreten, dass es möglich ist, dass Menschen aus den Toten auferstehen können, wovon Christus der Erste ist. Dann ist es nur noch eine Frage des Nachziehens, von dem Jesus daher redet, über solche, die zur Wiedergeburt gelangt sind: Ich werde euch alle zu mir ziehen. Wunderbare Botschaft der Hoffnung, der Wiederkunft Jesu und der Gemeinschaft, die wir einmal mit ihm haben werden. Den zweiten Abschnitt der ersten Auferstehung kann man in dem sodann in 1. Korinther 15, Vers 23 finden. Sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft. Und das ist nicht bloß die Gemeinde, sondern in diesen Gläubigen, die des Christus sind, sind auch die alttestamentlichen Gläubigen eingeschlossen. Einer Sonderauferstehung der Gemeinde ganz für sich oder einzelner aus der Gemeinde heraus zu besonderen Zeitintervallen, sagt die Schrift nicht. Vielleicht Menschen, aber nicht Gottes Wort. Im Gegenteil, wir verwehren uns hart gegen Sonderlehren, zu der es auch heißt, dass die Gemeinde mit in die Gerichtszeit komme, wie wir gleich sehen werden. Wie auch die Sonderlehre, dass solche, die besonders fromm wären, bevor die Posaune erschallt, von der Paulus in seinen Briefen redet, etwa ganz fromme Gläubige schon vorab aufgenommen würden. Wir lehren solche Dinge nicht und lehnen es dafür hart ab, weil sie Gottes Wort und inhaltlich der Heiligen Schrift widersprechen. ganz besonders warnen wir vor den sogenannten Seelenschlaftheorien, die in der Endzeit durch den Geist der Verführung verbreitet werden. Wohl aber redet Gottes Wort von der Entrückung hinsichtlich der Gemeinde, doch hier heißt es nicht, die Gemeinde wird entrückt. Das steht nicht geschrieben, sondern wir müssen ganz scharf am Wort bleiben. Die Lebenden heißt es, die werden entrückt. Wieder was anderes. Das ist nur ein Teil der Gemeinde. Die Lebenden mit den Auferweckten zugleich. Wir sehen, wie scharf Gottes Wort erkannt werden muss, damit wir nicht irgendwohin abgleiten. Natürlich, die Lebenden sind die Letzten. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wir erwarten ihn vom Himmel. Er kommt. So gewiss, wie Gott Wahrheit ist. Zur Gemeinde gehörenden Menschen auf der Erde vor des Herrn Ankunft. Die Schrift, Gottes Wort, redet nur von zwei Auferstehungen, von der ersten und der zweiten in Johannes 5, Vers 29. Warum sollten wir dann die Gemeinde herausnehmen? Sie bleibt drin, in der ersten Auferstehung, und hat einen ganz bestimmten Zeitabschnitt. Den dritten Zeitabschnitt der ersten Auferstehung finden wir in den entschlafenen Heiligen, die in der großen Trübsalzeit gläubig geworden und ihre persönliche Treue dem Christus anhangen mit dem Tode bezahlen. Auch sie sind noch eingeschlossen, wie es heißt, teilzuhaben an der ersten Auferstehung. Sie gehören dazu. Es ist aber auch köstlich zu sehen, wie der Herr auch die ihm, Christus, Entschlafenen dieser Zeit, die Seelen unter dem Altar, wie wir sie finden in der Offenbarung, und die unter der Herrschaft des Tieres Enthaupteten mit teilhaben lässt, an dem Vorrecht der ersten Auferstehung, mit ihm zu herrschen und zu regieren in seinem Reich. Hier ganz kurz eine Einfügung. Wenn das prophetische Wort davon spricht, sie herrschten mit dem Christus, dann ist das nie die Gemeinde. Niemals. Weil der geistliche Christus die Gemeinde ist mit dem Haupte Jesus. Sie herrschen mit uns, nicht wir mit ihm. Wir sind Glieder seines Leibes. Der geistliche Christus ist die Gemeinde, das Haupt davon Jesus. Sie herrschen mit uns, die wir geistlich herrschen. Wir kommen nicht wieder zurück ins Fleisch. Weder das Haupt der im Fleische Verworfene, er kommt nicht zweimal im Fleisch. Er kommt nur einmal. Er leidet nicht zweimal. Die würden ihn noch einmal kreuzen. Könnt ihr euch darauf verlassen. Aber wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters, ist er nicht mehr zu kreuzigen, noch im Fleische zu sehen. Sein Ankommen wird Herrlichkeit sein. Und wir freuen uns darauf, dass diese Herrlichkeit auch uns gilt, wie wir mit ihm offenbar werden vor einer ganzen Welt. Es mochte den Gläubigen in der großen Trübsalzeit arg an oder erscheinen, ankommen, dass sie so ganz nahe noch vor dem der Aufrichtung des Milinäischen Reiches noch getötet wurden. Das ist eine Tragik, die weit größer ist, als die, wenn heute noch Kinder des Lichts abgerufen werden in die Ewigkeit. Damit können wir es nicht vergleichen. Wir werden ja nicht enthauptet in der Weise. Aber welche Ermutigung lag für sie in der Stimme vom Himmel her? Offenbarung 14, Vers 13. Die da sagte, dass glückselig sind, welche von nun an, heißt es, im Herrn sterben. Und wir sagen, wieso von nun an? Sind nicht alle, die im Herrn sterben, glückselig, doch? Der Grund dieses Ausspruches von nun an, hier in Verbindung nach der Gemeindezeit mit solchen, die als Märtyrer sterben sollen, hat es ein besonderes Bewandtnis. Es ist ein Zuspruch für solche, die ihr Leben hingeben um des Zeugnisses Jesu willen. Gewiss, alle sind glückselig, die im Herrn sterben. Aber diesen Letzten, die praktisch nur noch eingehen, indem sie ihr Leben hingeben, wird eine jener Zeit entsprechenden Ermutigung und Ermunterung und Segnung vorgestellt. Von nun an. Sie sollten wissen, nicht nur ins Reich einzugehen, sondern auch im Reiche mit ihm zu herrschen und zu regieren. Hier heißt es aber 1000 Jahre. Wir herrschen als der geistliche Christus, aber länger als 1000 Jahre. Das ist ein Unterschied. Interessant ist, dass zur Ermutigung dieser Märtyrer hier von Offenbarung 20, der 6, als die Endphase der Auferstehung, der Geist noch etwas hinzufügt. Der Geist fügt ein feierliches Ja hinzu und weist hin, ja, sagt er, dass all ihr Mühen, all ihr Opfer, all ihr Dahingeben ihres irdischen Lebens damit ein Ende haben und nunmehr Belohnung empfangen soll, ohne noch länger zu warten. Der Gedanken eines Gegenbeweises für die Aufnahme der Gemeinde vor der großen Drangsal scheint sich darauf zu gründen, dass man meint, weil am Schluss der großen Drangsal, mit der wir es hier ja zu tun haben, noch Tote auferstehen, die teilhaben, wie es heißt, an der ersten Auferstehung. Deshalb müsse die Gemeinde unbedingt noch auf Erden sein. Dem ist aber nicht so. Die Gemeinde ist zu dieser Zeit nicht mehr auf der Erde. Wir sind dankbar dafür, dass gerade diese Zeit für uns ein Ende hat. Die antichristliche Trübsal, mit der wir diese Zeit von Offenbarung 20 verbunden wissen, diese Zeit, die die Schrift die große Drangsal nennt, verbindet das Wort Gottes nie mit der Gemeinde zusammen, sondern ausnahmslos mit Israel. Das wollen wir uns gut merken. Die Gemeinde geht durch viel Trübsal, heißt es zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 22 oder 2. Korinther 8, Vers 2, wie auch in 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und so weiter. Aber viel Trübsal ist nicht die große Trübsal. Wenn die Heilige Schrift die große Trübsal meint, so meint sie jene Trübsal, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen und nicht wieder sein wird. Zum Beispiel Matthäus 24, Vers 21. Oder Markus 13, Vers 19. Oder Offenbarung 7, Vers 14. Oder Jeremia 30, Vers 7 und Daniel 12, 1. Hochinteressant. In diesen Schriftstellen spricht die Schrift von der großen Drangsal. In Jeremia 30, Vers 7 ist es Jakobs Trübsal. Die hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Und in Daniel 12, Vers 1, Daniels Volk, das hindurchzieht, mit dem hat die Gemeinde nichts zu tun. In Matthäus und Markus nimmt der Herr auf diese besondere Zeit und die Ereignisse Bezug, von denen Daniel redet und spricht, von Israel, von Jerusalem, von Judäa und von Sabbat und so weiter. Aber nirgends an einer Stelle verbindet die Schrift die Gemeinde mit der großen Trübsal oder Drangsal. Sondern der Herr sagt vielmehr zu seiner Gemeinde, ich, sagt Gott, will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, Offenbarung 13. Ein solcher Gedanke, dass die Gemeinde an der großen Trübsal und den Zorngerichten Gottes über diese Welt teilnehmen sollte, steht auch völlig und steht gänzlich im Widerspruch zu dem Charakter der Gemeinde Gottes, der Herausgerufenen. Das hieße, diese herausgerufene Gemeinde, dass sie gar nicht herausgerufen sei aus dem Gericht. Das hieße, sie zu einem Bestandteil der Welt zu machen, obgleich die Schrift sagt, dass wir zwar noch in, aber nicht von der Welt sind. Aber die Gemeinde hat in keiner Weise ein Teil weder mit der Welt noch mit Israel. Und dieser gewaltige Fehler, der unter der Klinge falscher Auslegungen kommt daher, weil man nicht durch den Geist Gottes gelernt hat, Israel und die Gemeinde des Herrn in dem geoffenbarten Geheimnis durch Paulus zu unterscheiden. Die Gemeinde ist die aus Juden und Heiden herausgerufene Schar. Sie ist himmlisch, sie ist Christi Leib. Wohl geht sie durch Trübsale in all den 2000 Jahren, aber nicht durch oder in die große Trübsal, die einer unversöhnten Welt verheißen ist. Wer gehört zur Gemeinde? Jeder, der durch das des Lammes Blut gereinigt und geheiligt ist in heutiger Zeit. Jeder, der den Heiligen Geist besitzt, ist Bestandteil der Leibesgemeinde Jesu. Wer diesen Geist Christi nicht hat, der ist auch nicht sein. Er ist auch nicht sein, wenn er alles hingibt, was er hat. Die Bibel geht so weit, und wenn ich meinen Leib hingebe, auf das ich verbrannt werde, ist es mir nichts nütze. Der Jesus will nicht unser Opfer, sondern Gott will die Anerkenntnis seines Opfers am Kreuz. Und da gebührt es sich uns, dass wir aufrichtigen Herzens zu ihm kommen. Bist du schon errettet? Wenn nicht, bist du völlig verloren. Und du wirst in diese furchtbare Zeit der großen Trübsal kommen, aus denen du nicht mehr herauskommen wirst als Erretteter. Ich sag dir. Die Bibel Gottes Wort sagt, wenn wir solch eine große Errettung vernachlässigen, Hebräer sagt das, die wir in Christo haben, wie wollen wir dem kommenden Zorn entfliehen? Es gibt kein Entfliehen. Wenn du heute die Botschaft vom Sünder Heiland gehört hast, bist du verpflichtet. Von Gott her verpflichtet, nicht von uns. Dein Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen. Das ist dann in Ordnung gebracht, wenn du als verlorener Sünder vor Gott erscheinst. Und wenn du sagst, Herr, ich will offenbar werden in deinem Licht. Ich will mich retten lassen von diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht, das Geschlecht des Gerichtes. Ich will bereit sein, meine Sünden vor dir zu bekennen. Ich will bereit sein, Buße zu tun und will in Neuheit durch Vergebung mittels des herrlichen Opfers Jesu am Kreuz einen Neuanfang machen, den wir vom Fleische her gar nicht fertig bringen. Aber darin wird die Macht Gottes an uns vollzogen, durch den Glauben, den wir verpflichtet sind anzunehmen. Wir hätten keine Möglichkeit, trotz der Herrlichkeit Jesu am Kreuz errettet zu werden, wenn Gott uns nicht in wunderbarer Weise entgegengekommen wäre. Nämlich, dass Gott uns auch das Bindeglied zu dieser Errettung Jesu am Kreuz geschenkt hätte. Dieses Bindeglied mit Christus Vergebung zu erlangen, ist allein der Glaube, den Gott uns gegeben hat. Dieser Glaube ist nur dann echt, wenn er das tut, was Gottes Wort sagt und sonst nichts. Nicht was Menschen sagen, was Gott sagt, darauf kommt es an. Frage, ich rede jetzt dein Herz an, wenn du noch nicht wiedergeboren bist. Frage, bist du bereit, diesen Weg des Bekenntnisses deiner Sünden und der Übergabe deines ganzen Willens und deines ganzen Lebens an Christus zu vollziehen? Wenn nicht, müssen wir dir jetzt im Namen Jesu sagen, dann bist du ewiglich verloren. Wenn du nicht zu Jesus kommst und bereit wirst, den Lebensweg mit Gott zu gehen. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir darin geradezu das herrliche Wort des Evangeliums finden, dass wir ewige Erlösung haben, dass wir Frieden Gottes in unsere Herzen aufnehmen, dass wir die Freude in Jesus heute schon besitzen dürfen. Hast du diese Freude in Jesus? Hast du den Frieden Gottes? Bist du errettet? Hast du neues Leben in der Gemeinschaft mit Jesus? Das ist die Frage für uns heute. Wenn nicht, gehst du ewiglich verloren, weil du ewiglich verloren gehen wolltest. Denn du brauchst nicht zu gehen, wenn du bereit bist, ja zu sagen, ich komm her, ich will errettet sein. Dann brauchst du nicht verloren zu gehen. Jesus ruft verlorene Sünder, die wir von Natur aus alle sind. Mittlerweile gibt's errettete Sünder und althergebracht noch verlorene Sünder. Wir müssen keine verlorenen Sünder bleiben, weil die Herrlichkeit des Opfers Jesu am Kreuz dafür Garantie ist, dass wir errettet werden und errettet bleiben für Zeit und Ewigkeit. Darum preisen wir seinen Namen, die wir ihn schon gehören, jetzt und in Ewigkeit. Amen.